Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Ah, das steckt ja immer so viel Emotion in deiner Stimme, das steckt ja richtig an.
Genau, das ist das Feuer, das in mir brennt.
Stichwort Feuer, das passt gerade, denn heute ist das Thema Anzündhilfen, mit denen ihr Feuer machen könnt. Und Feuer ohne künstliche oder technische Hilfsmittel zu entfachen ist und bleibt eine Kunst. Eine Fähigkeit, die nur wenigen Menschen auf der Welt beherrschen. Wer es versucht, weiß, es erfordert oft Ausdauer, körperlichen Einsatz und nicht selten viel Zeit. Kein Wunder also, dass der Mensch schon früh Hilfsmittel entwickelte, um diesen Prozess zu erleichtern. Heute gibt es eine ganze Bandbreite an spannenden, nützlichen und teilweise ziemlich verrückten Gadgets rund ums Feuermachen. Und die wichtigsten davon, die stellen wir euch in dieser Podcast-Folge vor.
Genau. Wer unsere Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass Feuerbohren, Feuerschaben oder andere traditionelle Methoden extrem kraftraubend sind. Für die meisten Menschen würden sie erfolglos bleiben, denn dafür braucht es nicht nur viel Übung und Erfahrung, sondern auch die richtigen, hochwertigen Rohmaterialien. Da wir nicht mehr in Höhlen wohnen und keine Bisons mehr jagen, gibt es jetzt Anzündhilfen für euch. Und das mit den Höhlen war ein Scherz, denn man hat herausgefunden, denn die meisten denken, dass die Menschen früher in der Steinzeit in Höhlen gelebt haben. Aber das ist ein Mythos, denn die Höhlen sind sehr, ja, ich sage jetzt mal, ungeeignet, um darin eine Heizquelle zu entfachen. Denn wenn ihr ein Feuer in einer Höhle macht, habt ihr in der Regel sehr viel Rauchentwicklung, weil wir keinen Rauchabzug haben. Und so haben Forscher herausgefunden, dass es wahrscheinlich nur zu rituellen Zwecken genutzt wurde und nicht als Lebensraum.
Danke für diese geistige Erhellung. Sagt man so?
Kann man. Ja. Thema Feuer, hell, perfekt. Das ja, passt.
Super, super. Wir beginnen mit dem Klassiker, dem Streichholz, was übrigens aus Pappe oder Papier, aber meistens aus einem Holzstäbchen mit einem Zündkopf besteht. Wie sagt man in der Schweiz dazu und was ist das Streichholz für dich?
Ja, also wir sagen Zündhölzli. Zündhölzli meint im Sinn Zündholz, dass es halt zündet. Und für mich ist es zweierlei. Ich muss sagen, ich mag das Streichholz im Innenbereich. Ich finde es schön, wenn ein Zündholz entzündet mit dem Geräusch. Und ich finde es eine coole Entwicklung und Entdeckung der Neuzeit, aber im Autobereich halte ich überhaupt nichts von Streichhölzern.
Das sind ja klare, deutliche Worte. Magst du auch diesen Geruch, der entsteht, wenn man ein Streichholz entfacht?
Ja, absolut. Es ist ja sowieso, bei uns in der Schweiz liegt immer mal wieder so eine Zündholzschachtel auf der Toilette, also respektive im Toilettenraum, denn wenn man seine Notdurft verrichtet hat und es riecht ein bisschen unangenehm, dann hilft dieser Schwefelgeruch, also sprich, wenn man Streichholz anzündet, um die Umgebungsgerüche zu neutralisieren. Habt ihr das gewusst in Deutschland?
Nein,
nein,
habt ihr jetzt was dazugelernt. Ja. Bei uns liegen diese Packungen nicht.
Ja, das, also eine gute Sache. Weißt du, wenn du dann weißt, es kommt gleich der Freund oder Freundin ins Bad, dann kannst du das so ein bisschen vertuschen.
Wow. Mhm. Tiefgehende Einblicke in die Schweizer Kultur. Herzlichen Dank. Schon seit Jahrtausenden gibt es sogenannte Schwefelhölzer, einfache Holzstäbchen, deren Spitzen mit Schwefel überzogen waren. Und der Schwefel diente dabei als Zwischenbrennstoff, um Glut in eine Flamme zu verwandeln und so das Holz zum Brennen zu bringen. Bis zum modernen Streichholz, wie wir es heute kennen, war es allerdings noch ein weiter Weg. Lange Zeit fehlte eine zuverlässige chemische Zündung und Vorläufer waren die sogenannten Tunkhölzer, die in Schwefelsäure getaucht wurden und sich beim Anzünden entflammten. Erst 1826 brachte schließlich ein englischer Apotheker das erste Streichholz mit Reibungszündung auf den Markt, ein Meilenstein in der Geschichte des Feuermachens.
Ja genau, die frühen Streichhölzer waren jedoch alles andere als sicher. Zwar ließen sich die ersten Phosphorhölzer zuverlässig entzünden, doch sie gingen auch leicht von selbst in Flammen auf und dies dann eben auch in der Hosentasche, weshalb sie in manchen Regionen sogar komplett verboten wurden. In der Praxis hielt sich aber kaum jemand daran, denn der Nutzen war unschlagbar. Im Vergleich zu allen anderen aufwendigen Methoden, Feuer zu machen, waren Streichhölzer einfach genial. Außerdem waren sie günstig und zuverlässig. Heute setzen wir auf Sicherheitsstreichhölzer, deren Zundkopf sich nur an einer speziellen beschichteten Reibfläche entzünden lässt. Ein großer Fortschritt in Sachen Sicherheit.
Ja, durchaus. Und die Herstellung von Streichhölzern entwickelte sich schnell zu einem lukrativen Industriezweig. Zahlreiche Firmen spezialisierten sich darauf, was unweigerlich zu vielen Patentstreitigkeiten führte. Und auch der Staat erkannte das Geschäftspotenzial und führte damals ein Zündwarenmonopol ein, um am Verkauf kräftig mitzuverdienen. In Deutschland bestand dieses Monopol tatsächlich bis ins Jahr 1972. Du hast da so eine schöne kleine Packung in der Hand. Was ist das?
Genau, das sind sogenannte Sturmstreichhölzer. Sie sind extrem windbeständig und ihre Flamme kann sogar erneut aufflammen, wenn sie durch starke Winde kurzzeitig verlöschen. Allerdings nur, solange der Zündkopf noch nicht vollständig abgebrannt ist. Genau deshalb sind sie bei Outdoor-Aktivitäten wie Tracking, Survival Training oder Bushcraft sehr beliebt. Weil jeder weiß, wie übel der Wind für ein brennendes Streichholz sein kann, sie funktionieren auch bei feuchter Umgebung oder widrigen Bedingungen, wo normale Hölzer versagen. Besonders schön, denn die Herstellung passiert in der Schweiz und zwar ist es ein kleiner Familienbetrieb in Frutigen.
Hui.
Ja. Switzerland. Made in Switzerland.
Klingt sehr gut. Was passiert, wenn du so ein Ding anzündest? Kannst du das mal für uns veranschaulichen? Jetzt geht bestimmt der Brandmelder an.
Genau, wir probieren es. Das ist ein bisschen wie am 1. August. 1. August ist ein traditioneller Feiertag von der Schweiz. Da brennen wir auch alles ab, was möglichst brennbar ist, mit Feuerwerk. Und da haben wir auch diese Sturmstreichhölzer.
Oh, man hört es sich, ja.
Ja, es riecht gut. Oh, du hast tatsächlich einen Rauchmelder hier.
Du bist jetzt nicht weit davon entfernt.
Okay. Ja, aber es brennt relativ schnell runter. Hä? Lars, was hast du in der Hand?
Das sind Überallzünder. Der Name ist Programm. Sie lassen sich nicht nur an der vorgesehenen Reibefläche entzünden, sondern auch an vielen rauen, trockenen Oberflächen, etwa an Steinen, Raummetall, bestimmter Baumrinde und manchmal sogar an der Schuhsohle. Und zwar ist die Rückseite der Packung meist mit einer Reibefläche versehen, die aber eigentlich nicht notwendig ist. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Kind wochenlang vor dem Schaufenster des US-Shops in meiner Heimatstadt gestanden habe und mir die Nase am Fensterblatt gedrückt habe, denn da lag eine Packung von diesen Überallzündern. Und ich habe ein bisschen sparen müssen, bis ich mir die leisten konnte. Und dann hatte ich die und dann hat die, glaube ich, 10 Minuten gelebt, die Packung. Dann war die leer, weil ich habe das komplett überall verzündet, überall, wo ich es ausprobieren konnte. Ja, habe ich also noch sehr gute Erinnerungen. Und der entscheidende Vorteil gegenüber normalen Streichhölzern ist, selbst wenn die Schachtel oder die Reibefläche an der Schachtel nass ist, kann ich diese Hölzer noch zuverlässig entzünden. Diese Hölzer darf man aber nicht mit an Bord eines Flugzeuges nehmen. Das sagt das Fluggesetz, die sind verboten, das ist Gefahrgut. Und ich mache einfach mal, abgebrochen. So, ihr hört es schön brennen. Das habe ich jetzt gerade, das Holz an der Packung entzündet, an der
Sandpapier.
Am Sandpapier, was hinten an der Packung angebracht ist. Ich hätte es jetzt auch irgendwo an einer anderen rauen Oberfläche entzünden können. Die brennen wie ein normales Zündholz, sehen auch genauso aus, haben die Farbe des Kopfes ist ein bisschen anders, aber im Survival-Kontext oder Outdoor-Kontext sehe ich da auch, ehrlich gesagt, wenig Potenzial.
Genau, weil sie sind genauso anfällig wie normale Streichhölzer, nämlich wegen der Feuchtigkeit. Und was zu beachten ist bei diesen Allesanzünder, oder überall anzünden, Streichhölzer, ist der Kopf auch immer relativ klein, weil das ja das Teure am ganzen Streichholz ist. Und vielfach geht das beim ersten oder zweiten Mal nicht und dann ist das Streichholz unbrauchbar. Also wenn ihr mal so eine Packung ausprobieren wollt, dann macht das. Sie kosten, wie du gesagt hast, relativ viel, auch immer noch im Verhältnis, aber es macht mal Spaß, um irgendwo an einem rauen Stein oder vielleicht sogar an der Schuhkante oder so das mal anzuzünden. Die Cowboys aus den Filmen, die haben in der Regel einen Streifen Sandpapier an ihrem Stiefel angebracht, damit es dann auch wirklich cool aussieht, wenn sie das an ihren Sporen angezündet haben. Das ist nämlich ein Fake. Ihr werdet es rausfinden, wenn ihr mit diesem Streichholz experimentiert.
Ich habe mich immer gewundert, weil das geht ja sehr, sehr schlecht. Es geht, also man kann tatsächlich an fast jedem Schuh dieses Holz entzünden. Ja. Man muss nur ewig lange eine Stelle suchen, an der sich es entzündet. Im Notfall nimmt man eben diese Ösen, die dafür da sind, dass der Schnürsenkel durch den Schuh geführt wird. Mhm. Aber es ist nicht so wie im Film tatsächlich. Und genau. Jetzt bringst du Licht ins Dunkel.
Ja. Krass. Nicht alles, was auf der Mattscheibe durchläuft, ist auch wirklich real, aber das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Aber es tatsächlich, da hat man Hilfen eingebaut, damit das auch beim ersten Mal funktioniert.
Oh, spannend.
Ja.
Okay, was hast du hier für ein Schätzchen?
Tja, hier habe ich das, man sagt dem ewiges Streichholz. Das ewige Streichholz ist eine kleine Kunststoffkiste, wo ein Metallstift eingebaut ist und auf der Seite dieses Kästchens hat es einen Zündstahl. Und der Vorteil von diesem ewigen Streichholz ist, in dieser schwarzen Kiste drin, da hat es Benzin. Das ist Anzündbenzin, speziell für Feuerzeuge. Und wir haben eine Reibplatte mit einem Docht in diesem Stift eingebaut. Und wenn wir das öffnen und an der Reibfläche, respektive an diesem Funkenstahl entlang reiben, dann brennt dieses Streichholz. Der Vorteil ist, es ist auch relativ windproof. Also das heißt, wenn ein bisschen Wind geht, dann geht dieses Streichholz nicht aus. Und vor allem, es brennt sehr lange. Das heißt, wenn dieser Docht schön aufgesogen hat, dann kann ich mit dem viel länger eine stehende Flamme als mit einem normalen Streichholz nutzen.
Wie sind die Dinger so in der Haltbarkeit? Halten die lange?
Nein, leider nicht. Es ist tatsächlich so, dass je nach Qualität, die ihr findet, habt ihr zum Beispiel den Funkenstahl, der auf der Seite angebracht ist, ist relativ schnell durch oder fällt dann irgendwann mal raus, weil er nicht so gut angeheftet ist. Oder die Zündplatte von diesem Stäbchen kann auch mal abbrechen und dann könnt ihr kein Feuer mehr entfachen mit diesem Teil. Der sehr große Vorteil an diesem Teil ist, dass ihr eine Dichtung habt im oberen Bereich. Also wenn ihr dieses Streichholz aus dieser Verpackung rausdreht, dann hat es einen Ring, der eben das Benzin nicht verdampfen lässt. Somit ist das eine gute Notlösung, um irgendwo hinzutun als Notfeuerzeug, respektive Notstreichholz. Und als das kann ich es auch empfehlen.
Das hält ja dann sozusagen ewig da drin.
Genau, und, deswegen auch ewige Streichholz. Mhm. Also wenn ihr es nicht braucht, dann hält das ewig. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das öfters braucht, dann ist es nicht zu empfehlen, weil es halt relativ schnell auch unter Umständen genutzt wird, mit dem Funkenstahl also abgenutzt wird oder eben dann irgendwas kaputt geht.
Die Variante, die du da hast, die verfügt ja über einen Ring. Und das könnte man ja theoretisch am Schlüsselbund befestigen oder,
genau.
Oder sonst wo an einem Seil oder um den Hals tragen.
Genau, also absolut. Es ist wirklich ein geiles Gadget. Ich zeige das auch immer wieder in den ausführlichen Feuerkursen, weil das ist, was man als Notfeuer-Anzündhilfe immer dabei haben kann, im EDC oder allenfalls in einem kleinen Notfall-Kit.
Werden wir euch in den Shownotes verlinken. Sehr interessant. Herzlichen Dank. Lass uns mal in die Gruppe der Feuerzeuge wechseln, denn da haben wir auch ein paar interessante Exemplare hier im Studio. Und das Ding hier, das hat Kultstatus, auch wenn es sich hierbei nicht um ein Original handelt, ein Sturmfeuerzeug. Das Sturmfeuerzeug wird mit Benzin betrieben. Benzin wird in den Metallbehälter gefüllt und dann wieder in das Metallgehäuse eingesetzt. John, hattest du auch schon mal eins?
Ja, das sind die sogenannten Zippo. Also bei uns sagen wir denen einfach Zippo und das ist der Originalname oder der Hauptoriginalqualitätshersteller. Und ich hatte auch als Jugendlicher natürlich unbedingt das Verlangen, so ein Feuerzeug zu haben, denn es sieht geil aus, es ist cool, man kann das auch mit einer Hand öffnen. Ich kann dir das vielleicht mal zeigen, ihr seht das zwar nicht, aber man kann das einfach so
Oh, krass.
Mit einem Schlag und dann...
Der John hat es jetzt tatsächlich in der Hand genommen und hat so eine komische Bewegung gemacht und da ist der Deckel aufgesprungen. Also er nimmt zwischen Daumen und Zeigefinger und dann, wow, ja. Das muss man aber ein bisschen üben, oder?
Das muss man üben. Das war gerade
extrem männlich. Ja. Krass.
Genau, also ich war absolut auch, Feuerzeuge waren sowieso auch als Kind für mich eine Faszination und diese Variante von diesem Sturmfeuerzeug, ja, ich liebe es. Gibt es ja in allen Varianten mit Aufprint, also mit Bildern drauf, mit Logos drauf und so weiter.
Ich hatte vor Jahren mal bei einer Recherche für einen Fachartikel in einem Fachmagazin ein Bild gefunden, ich glaube bei Wikipedia, eine ganz interessante Aufnahme, und zwar vom Ersten Weltkrieg, wo ein Offizier einer der ersten Sturmfeuerzeuge, die mit Benzin betrieben werden, so mit ausgestrecktem Arm hinhält, mit Flamme. Ja. Und drumherum zünden sich in einem Kreis die ganzen Soldaten daran ihre Zigarette an. Also eine vielsagende Aufnahme, denn wer sich da ein bisschen reinversetzen kann in den Grabenkämpfen früher, wenn du in so einem feuchten Graben stehst, der ist ja immer feucht, da konntest du ja fast nicht rauchen, beziehungsweise Streichhölzer sind da sicherlich an ihre Grenze gekommen. Und da war diese Innovation mit dem Sturmfeuerzeug wirklich eine tolle Hilfe, dass die Soldaten rauchen konnten. Ich persönlich, ich finde es toll, ich war aber jetzt nie so ein Fan von Sturmfeuerzeugen und mich nervt es auch, dass bei den günstigen Varianten das Benzin entweicht. Also man zieht ja so dieses Innenteil raus, dann sieht man so eine Art Watte in einem Behälter, wo man das Benzin reinmacht und dann setzt man das Ganze wieder ein. Und wenn man das Feuerzeug ein paar Tage in der Tasche trägt, dann verfliegt dieses Benzin. Also da ist gar keine Dichtung drin. Ist dieses Problem auch bei den teuren Zippo-Modellen latent? Oh, ehrlich.
Absolut. Und das ist auch der Grund, warum es keinen Sinn macht, so ein Sturmfeuerzeug zu wählen für zum Beispiel Autobereiche oder in einer Survival-Situation. Denn es ist tatsächlich das Problem, dass dieses Benzin entweicht. Und das ist der Unterschied zu diesem ewigen Streichholz, was ich vorher erklärt habe, mit diesem Dichtungsring. Dort hat man dieses Problem gelöst auf eine Art und Weise. Und beim Zippo geht das eben nicht, weil dieser Docht halt auch nicht abgedichtet ist und dementsprechend halt das Benzin ziemlich schnell verdunstet und dann ist das Zippo-Feuerzeug zwar noch nutzbar, um ein einziges Feuer herzustellen, denn ihr könntet die Watte rausnehmen, sehr grob auflösen und dann mit den Funken, die ihr noch erzeugen könnt, mit dem Funkenstahl, der drin ist, könntet ihr nochmals ein Feuer machen. Aber deswegen, es sieht cool aus, es ist wirklich was für die Stadt, um vielleicht irgendeiner Lady Feuer zu geben oder so, aber das war's dann auch.
Okay, herzlichen Dank. Dieses Feuerzeug hier habe ich vor mehr als 10 Jahren von einem sehr geschätzten Kursteilnehmer als Geschenk bekommen. Ursprünglich hat er es gekauft, weil er in der Disco damit eine Frau beeindrucken wollte. Wollte eine Zigarette anzünden. Doch, das ist misslungen, weil die Zigarette nicht zwischen diese Dioden hier gepasst hat. Und zwar habe ich hier ein Lichtbogenfeuerzeug, auch Plasmafeuerzeug genannt, und dabei entsteht ein kleiner elektrischer Lichtbogen zwischen den Elektroden, der zum Anzünden genutzt wird. Und damals wurden solche Modelle als Feuerzeuge der Zukunft beworben, konnten sich aber nie richtig durchsetzen. Typisch für sie ist das laute, knackende Zischen beim Betätigen. Der integrierte Akku wird per USB-Anschluss geladen und ich erinnere mich noch gut an einen Stromschlag, den ich mir eingefangen habe, nämlich ich habe das Feuerzeug mit nassen Händen angefasst. Das war auch noch ein Ding der ersten Generation, habe ich kurz eine gezippt bekommen. Das war so, wie wenn man einen Kuhzaun anfasst, so von der Stärke. Für den Outdoor- und Survival-Bereich sehe ich aber persönlich keinen echten Nutzen.
Genau, also die sind übrigens mit 2 oder 4 Elektroden erhältlich und meine Meinung dazu, es ist ebenfalls im Autobereich überhaupt keine denkbare Geschichte, denn es ist stromabhängig und alles, was stromabhängig ist, macht euch abhängig, wie der Name schon sagt. Und deswegen ist das auch so ein Gag, den man sicher mal kaufen kann und vielleicht auch nutzen, aber ja, nichts für Outdoor.
Obwohl das ja schon schön ist, wenn man da drauf drückt und der Blitz springt da so hin.
Ja, ja, das sieht eben toll aus.
Ja, das hat was Science-Fiction-mäßiges, sage ich mal.
Ist es ja.
Aber ja, für einen Outdoor-Einsatz übel. Ich habe auch schon oft damit versucht, so Reisig anzuzünden. Es ist mit mäßigem Erfolg. Es muss auch immer zwischen die Elektroden passen. Und ja, manche schwören da drauf, aber ich bin, wie du, kein Freund davon.
Ja, also im Outdoor lassen wir es. Ja.
Oh, das Modell hier ist ziemlich wuchtig, wirkt aber auch wertig. John, was war das gerade für ein Geräusch von diesem Teil, was du in der Hand hältst?
Tja, das ist ein echtes Mini-Schweißgerät. Genauer gesagt ein Vormischbrenner. Nach der Zündung entsteht dabei eine lange, fast unsichtbare blaue Flamme. Betrieben wird das Ganze mit normalem Feuerzeuggas. Das charakteristisch laute Zischen entsteht, weil Luft angesaugt und mit dem Gas verwirbelt wird. Ja. Der große Vorteil dieses Feuerzeugs, die Flamme ist stabil und richtbar. Man kann sie gezielt auf einen Punkt lenken, was mit herkömmlichen Feuerzeugen nicht möglich ist. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Vorteil dieses Brenndings. Dadurch lassen sich selbst schwer erreichbare Stellen entzünden, beispielsweise bei ungünstigen Wetterbedingungen oder wenn man tief in einer Feuerstelle hinein muss. Kein Wunder, dass dieses Modell auch als Jet Flame oder Turbofeuerzeug bekannt ist. Besonders beliebt sind die bei Outdoor- und Survival-Freunden, aber auch im Alltag, etwa zum Anzünden von Zigarren, Kerzen in Laternen oder sogar beim Handwerk.
Mon Dieu, was für ein Brenner. Das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man die Dinger in der Praxis anwendet und hält die irgendwo auf Zundermaterial. Da sieht man richtig die Energie, die da drin steckt und ja, bekommt man auch tatsächlich dann meistens an.
Ja, wobei, auch dieses ist wieder extrem gasfressend, also es braucht sehr viel Gas und dementsprechend ist natürlich der Tank auch wieder schnell leer. Deswegen bedingt in einer Outdoor-Situation wirklich zu empfehlen. Also ich finde das auch eher wieder ein Spielzeug, klar, es ist toll und alles, aber die Dauer der Möglichkeit, ein Feuer zu entfachen, ist nicht so gut wie bei einem normalen Feuerzeug.
Okay.
Das ist meine Meinung. Jet Flame.
Bisher haben wir über Anzündhilfen gesprochen, die eine offene Flamme erzeugen. Und schauen wir uns nun mal andere Methoden an, nämlich jene, bei denen ein Funke zum Entzünden genutzt wird. Auch hier gibt es spannende Varianten mit ganz eigenen Vor- und Nachteilen. Und das Teil, was du in der Hand hältst, wirkt sehr mittelalterlich.
Das ist es auch. Es ist sogar vormittelalterlich. Wir haben hier ein Schlageisen und ein Feuerstein. Und das ist die älteste oder lange gebrauchte Art, um Feuer zu entfachen. Und immer noch populär, gerade in Gebieten, die eben keinen Zugang zu der Zivilisation haben oder nur beschränkt. Zum Beispiel in Tibet oder in Nepal. Und dieses Schlageisen habe ich aus Indien. Ich habe das in Indien gekauft, kam aber ursprünglich von den Tibetern nach Indien. Und das ist ein Eisen, das ich über einen Feuerstein, den Flint, der eine scharfe Kante hat, drüber streife und so wird ein Funken erzeugt. Ich mache das mal.
Ach, spannend.
Und diese kleinen Funken, die entstehen, die sind zwar sehr kalt, so nenne ich die, weil die sind dann nicht so heiß wie jetzt von einem Funkenstahl. Und dementsprechend muss ich dann diesen Funken auffangen, um dann eine stehende Flamme hinzukriegen. Und da hat man früher den Zunderschwamm genutzt. Ja, der Zunderschwamm, das ist ein Baumpilz, der vorzugsweise an Buchen und an Birken wächst. Und diese Dramaschicht dieses Pilzes wurde verarbeitet, nitriert, um eben diesen kalten Funken aufzufangen. Und dann glimmte dieser Funke halt eben größer, also respektive der Pilz glimmte dann. Es wurde eine größere Hitzequelle damit produziert und man konnte zum Beispiel ein Zundernest wie aus trockenem Gras oder so, nachher mit dem Anpusten zu einer stehenden Flamme heranzüchten.
Kannst du das bitte nochmal machen? Das ist ganz interessant. Man sieht, der John hat in der rechten Hand diesen Stein, das ist jetzt ein Pyrit.
Nee, das ist einfach ein Flint.
Ja, genau. Und dann jetzt schlägt er mit dem Eisen drauf und man erkennt wirklich nur ganz kleine Funken, die sind nicht groß. Also wer jetzt mal einen Feuerstahl genutzt hat, der bekommt Tränen in die Augen. Die sind bei weitem viel, viel kleiner, erlischen viel, viel schneller. Und das Ding wurde ja bis zur Erfindung des Streichholz eingesetzt. Das war ja die gängige Methode zum Feuermachen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn du sowas besitzt, bist draußen unterwegs, bist davon abhängig, von dem Feuer zum Überleben. Also früher waren die ja auch mehr auf mehrtägigen Reisen, die Leute, mitten in der Wildnis, weil die von A nach B wollten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du verlierst den Stein, dann hast du ja erstmal ein Problem,
je nachdem. Ja, es kommt darauf an, wo du bist, denn ich habe schon einiges experimentiert mit diesem Schlageisen, denn das Schlageisen an für sich ist ja das, was den Funken erzeugt und nicht der Stein. Also ich reibe mit dieser scharfen Kante des Steins ein Stück des Eisens ab und dieses kohlenstoffhaltige Eisen, weil es geht nicht mit jedem Eisen, sondern es braucht wirklich ein hartes kohlenstoffhaltiges Eisen, mit diesem Abrieb erzeuge ich eigentlich diesen Funken. Und dann habe ich eben auch dieses Problem erkannt und wollte Alternativen finden und ich habe tatsächlich einen Bergkristall genommen. Und wenn ein Bergkristall schön ausgereift ist und man kennt ihn mit diesen scharfen Kanten oder und diesen glatten Flächen, und ich kann tatsächlich auch mit so einem Bergkristall an der Kante einen Funken erzeugen. Also ich brauche einfach eine scharfe Kante von einem harten Stein und dann kann ich diese Funken tatsächlich trotzdem entzünden, auch wenn ich keinen Flint habe.
Diese Funken sind ja geschätzt ein bisschen größer als die Funken von einem Reibrad eines Feuerzeuges, wo du das Schutzblech aufbiegst und dann Funken machst. Da musst du ja wirklich ein fein filigranes Anzündmaterial haben, um das Feuer zu entfachen können, weil ich könnte mir vorstellen, dieser kleine Funken, der prallt ja sofort überall ab. Ja. Was würdest du da empfehlen, wenn jetzt jemand tatsächlich mit dieser alten, antiquierten, aber durchaus überzeugende Methode, die sicherlich auch anspruchsvoll ist, dass er da sicher ein Feuer mit entfachen kann.
Ich persönlich bin ein Freund von verkohltem Baumwollstoff. Das heißt, ich nehme einen Teil meines T-Shirts, meistens der untere Rand des T-Shirts, weil den brauche ich in der Regel nicht in einer Notsituation. Dann reiße ich den ab und dann verkohle ich den. Und da gibt es verschiedene Prozessmöglichkeiten, wie ich den verkohlen kann. Die Bushcraft-Variante wäre, dass ich das in einer Lehmkugel im Feuer verkohlen würde. Aber wenn es schnell gehen muss oder respektive wenn ich meinen Zunder produziere, dann mache ich das in einer Metallbüchse. Also ich öffne zum Beispiel, da kennt man verschiedene Varianten, eines der gängigsten Metallbüchsen, die man vielleicht kennt, ist die von Nivea, wo diese Creme drin ist,
ja.
dieses Metallbüchschen. Das natürlich, wenn es leer ist, mache ich meinen Stoff da gefaltet hinein. Dann mache ich oben und unten in den Deckel ein kleines Loch, verschließe diese Büchse mit dem Stoff drin und bringe diese in die Glut oder ins Feuer, um dann diesen Stoff zu verkohlen. Was wichtig ist, ist, dass keine Flamme aus diesem Loch kommt, sondern nur Rauch entweicht, weil dann verkohlt dieser Stoff. Diesen mache ich einige Minuten lang, da gibt es keine klare Angabe, sondern da muss man ein bisschen experimentieren. Auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit nehme ich diese Büchse wieder aus dem Feuer, lasse diese auskühlen und mache dann den Deckel auf und dann habe ich eigentlich einen schwarzen, verkohlten Stoff in dieser Büchse und wenn der noch ein bisschen elastisch ist, aber ziemlich schnell reißt, dann habe ich das optimale Anzündmaterial, sprich eben dann den Auffangstoff für den Funken. Und wenn ich das dann nutze, dann reiße ich das ein bisschen auf und lege diesen Stoff mit der angerissenen Kante oben auf den Stein drauf, denn der Funke des Eisens, der springt nach oben und nicht nach unten. Und wenn ich dann den Funken anschlage, dann verfängt sich bei einigen Schlägen irgendwann ein Funke in diesem verkohlten Baumwollstoff und glimmt von alleine weiter.
Ja, aber wie geht's dann weiter? Also der verkohlte Stoff, der klimmt und wie bekomme ich dann eine offene Flamme?
Genau, dann nehme ich trockenes Gras, das ich gerne mal irgendwo an einem Waldrand finde, unter einem umgestürzten Baum oder einem großen Stück Stein, sprich einem Felsen, der eben von der Witterung geschützt war. Sammle da trockenes Gras und das sollte wirklich schön trocken und braun sein. Und dann mache ich ein Zundernest und lege diesen Kohlestoff in die Mitte rein, schließe das Ganze ein wenig von links und rechts zu und dann puste ich das an. Und zwar, um die Glut zu vergrößern, dieser ganze Knäuel dieses Stoffes fängt dann an zu glimmen und erhitzt so das Gas, also respektive das Gras, wo dann entgast und sich entzündet.
Wow. Wenn man sich ein bisschen da reindenkt, auch mit keiner Ahnung, was jetzt Outdoor Survival und so weiter betrifft, dann stellt man ja ziemlich schnell fest, wie aufwendig die früher ein Feuer entfacht haben. Klar, die hatten Übung, die hatten Routine, ganz klar. Die hatten auch die Skills dafür, die kannten auch alle Materialien. Aber wenn man sich vorstellt, wir gehen heute in den Supermarkt, kaufen für etwa 1 Euro ein Feuerzeug, nutzen es einfach so, zünden unsere Kerzen an, zünden Sachen an, die wir irgendwie brauchen, Kocher oder was weiß ich was. Und wir sind uns ja gar nicht mehr darüber bewusst, was für ein wertvoller Gegenstand ein simples Feuerzeug sein kann.
Ja, absolut. Und das sieht man auch immer wieder in den Kursen, oder? Wenn ich da mit dem Feuerzeug oder die Feuerschulung mache und mein Feuerzeug zeige und ich bin da ein absoluter Fan von den Feuerzeugen, weil es tatsächlich die letzte Entwicklung im Sinne von einer nützlichen Feuerquelle ist, weil es ist ohne großen Aufwand, ohne Kraft, Muskelaufwand, innerhalb von einer Sekunde möglich, mit dem Daumen und mit einer Hand eine stehende Flamme hinzukriegen. Und das ist tatsächlich etwas, das vor 1000 Jahren dich in den Tod gebracht hätte. Denn wenn du auf dem Marktplatz im Mittelalter dein Feuerzeug ausgepackt hättest und Feuer gemacht hättest, hätten die gesagt, das ist Teufelszeug, das geht nicht, auf Wiedersehen, tschüss, tschüss, mach gut, du wirst verbrannt.
Ja, vor allem, wie viele Menschen hätten wohl, also habe ich mir gerade überlegt, überlebt, die gestorben sind, weil sie kein Feuerzeug hatten.
Ja, das sind etliche. Oder gerade in unseren Breitengraden, gerade gegen Winter zu, ist das natürlich ein Horror, wenn du kein Feuer hinkriegst. Wenn du, ich sage jetzt mal, tagelang oder wochenlang Regen hast und du eben kein Zundermaterial mehr hast, sprich dieses erste Medium, wo du den Funken eben auffangen konntest, dann war es das mit dem Überleben.
Da sieht man wieder, wie wichtig das ist, in seiner Notausrüstung, Survival Pack oder sonstiges, eine Möglichkeit zu haben, um ein Feuer zu entfachen. Mhm. Und die Variante, die heute genutzt wird, ist der moderne Feuerstahl, bei dem ein Zerreisen in den meisten Fällen in ein Griffstück eingelassen wird und mit einem dazugehörigen Schaber Funken von diesem Zerreisen abgeschabt werden, während diese sich entzünden. Der Feuerstahl, der funktioniert immer, bei jeder Witterung. Er erzeugt aber nur Funken, keine offene Flamme. Ich habe in meinem Blog auf www.larskunarik.de einen Beitrag mit den besten Tipps und Tricks für die Anwendung und den Kauf veröffentlicht. Findet ihr auch in den Shownotes reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich betätige das gerade mal, also ich habe diesen Feuerstahl in der Hand. Das ist jetzt ein Feuerstahl, ein Vorzeigemodell einer schlechten Qualität. Der hat einen Holzgriff und an diesem Holzgriff ist eben dieses Zerreisen eingelassen. Der Griff hat eine Bohrung, dort ist ein Schnürchen, was da durchgeht und die verbindet den Schaber mit dem Feuerstahl, um das eben vor Verlust zu schützen. Und wenn ich jetzt den Schaber über diesen Zerreisenschirr, genau, entstehen Funken. Diese Funken lenke ich dann eben auf mein Anzündmaterial. Und ich nutze aber seit vielen Jahren ein Spitzenklasse-Modell. Das ist das große hier. Und das ist natürlich viel schwerer. Es ist auch viel kostenintensiver, aber es lohnt sich. Und dieses Ding hat man ein Leben lang. John, wie ist deine Meinung zum Feuerstahl generell? Nützlich oder ein überflüssiges Gimmick? Was sagst du dazu?
Ich finde es ein sehr gutes Tool, und zwar um das Feuer zu lernen, wie das Feuer funktioniert. Denn hier haben wir tatsächlich eine Hitzequelle, die halt nur schnell da ist und nachher schnell wieder weg. Also wenn ich mit einem Feuerzeug ein Feuer entfachen möchte, dann brauche ich diesen Step von der stehenden Flamme zu kreieren nicht, denn ich habe bereits eine stehende Flamme, wo ich dann mein Anziehmaterial dementsprechend entflammen kann. Was ich aber vom Funkenstahl allgemein halte, ist eben das, dass wir mit einem Funken den Aufbau dieses Feuers von Anfang an richtig machen müssen, weil es ansonsten kein Feuer gibt. Und deswegen lehre ich das auch gerne, denn der Funkenstahl, also ich nenne ihn Funkenstahl, weil Feuerstahl, wenn du ins Flugzeug gehst und die fragen, was ist das, dann sage ich immer Funkenstahl und kein Feuerstahl, weil Feuer hören sie nicht gerne. Aber das ist beides das Gleiche. Aber dieser Funkenstahl, der ist tatsächlich ein gutes Werkzeug, um eben auch relativ unabhängig von der Witterung durch die ganze Naturszene, sprich Survival-Situation oder einfach beim Bushcraften nützlich ein Feuer zu entfachen. Denn mit diesem Funkenstahl kann ich einfach so durch den Fluss durchschwimmen, auf der anderen Seite rauskommen und kann, wenn ich den abgetrocknet habe, wieder Funken erzeugen. Was bei einem Feuerzeug jetzt dementsprechend eine kleine Weile dauert, bis es wieder trocken ist, aber deswegen ein gutes Tool. Also ich empfehle jedem, der draußen unterwegs ist, mit so einem Funkenstahl zu hantieren, sich ein bisschen darauf einzuschießen, denn mit einem Funken ein Feuer zu machen, ist immer noch cooler als mit einer stehenden Flamme.
Ja, also ein absolut unverzichtbares Tool, weil es eben sehr resistent, widerstandsfähig, witterungsunempfindlich ist. Und wer den John kennt, weiß, dass der John die Feuerausbildung bis zur Perfektion treibt, mit voller Liebe und Inbrunst den Menschen bei seinen Kursen, die ihr auf swiss-survival-training.com findet, beibringt. Der John ist auch so ein typischer Feuermensch, weil seit ich den John kenne, macht der Feuer. Früher auch extrem viel zu Hause, also vor dem Haus. Der John kocht auch viel mit dem Feuer und beherrscht das Feuermachen aus dem FF. Deswegen lohnt sich das für euch, wenn ihr mal beim John vorbeischaut. Der kann das nämlich richtig gut und er lebt das Ganze, weil John hat Feuer gern. Kann man das so sagen? Obwohl du ja kein Pyromane im negativen Sinne bist, also wenn es auch positive Pyromanen gibt, dann ja, bist du, glaube ich, einer.
Kann man ja,
das
so genau sagen? Also ich werde schon so eben bezeichnet, weil ich halt tatsächlich Feuer liebe. Ich finde es seit Kindesbeinen an ein faszinierendes Ding. Und ja, die einen oder anderen sprechen mich immer noch darauf an. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein Fest gemacht und da habe ich einen ganzen Steher Holz verbrannt. Ein Steher ist ein Meter auf einen Meter auf einen Meter. Und ja, die Leute waren schon auch ein bisschen erstaunt, dass ich immer so große Feuer brauche. Heutzutage bin ich ein bisschen zahmer geworden, die Feuer müssen nicht mehr so groß sein, denn ich habe mal einen Spruch gehört, der mir sehr eindringlich ins Fleisch übergegangen ist. Die Indianer machen ein kleines Feuer und gehen nahe ans Feuer ran und die westlichen Menschen machen ein Riesenfeuer und stehen davon weg. Und ich glaube, das ist tatsächlich in einer Survival-Situation auch sinnvoll, dass man mit den Ressourcen haushaltet und das ist für uns Menschen ja sowieso auch ein wichtiges Thema im Moment, denn wir haben die Ressourcen ja schon wieder überschritten, was unser Planet hingibt und dementsprechend mache ich jetzt mittlerweile ein kleines, aber feines Feuer und setze mich so nah wie möglich dran und genieße die Wärme, das Licht, den Tanz der Flammen und was es sonst noch ums Feuer so gibt.
Klingt interessant. Hast du das auch schon mal festgestellt? Ich weiß nicht, ob dieses Klientel auch zu dir kommt, aber ich habe immer mal wieder Feuerwehrleute bei meinen Kursen. Und die tun sich mit dem Entzünden des Feuers schwer. Jetzt habe ich mir oft die Frage gestellt, warum ist es so? Weil die sonst immer das Feuer töten. Ja. Das ist ja deren Mission. Aber ja, es ist wirklich auffallend. Das ist jetzt keine Studie, es ist eine Feststellung. Vielleicht ist ja immer subjektiv, vielleicht habe ich auch Unrecht. Aber mir kommt das tatsächlich so vor, dass die immer mehr Probleme haben beim Entfachen eines Feuers, als jetzt jemand, der nicht bei der Feuerwehr ist. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang?
Ja, man könnte da wahrscheinlich philosophieren. Ich habe jetzt gerade letztens auch jemand gehabt, der war bei der Feuerbekämpfung. Es war nicht speziell Feuerwehr, sondern so Brandverhütung, was auch immer. Und da ist mir aber aufgefallen, dass er fast schon gesagt hat, du kannst mir gar nichts mehr erzählen betreffend Feuer. Ich kann, ja, das ist ja auch mein Job. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht so gut funktioniert hat mit dem Feuermachen. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei vielen Menschen so, dass man in Gedanken besser Feuer machen kann als dann in der Realität, weil man es sich halt so einfach vorstellt.
Ist aber so ein typisches Männerproblem, glaube ich, wo dann das kranke Ego bei dem einen oder anderen durchsticht, weil ich habe das auch häufig, dass Leute, die zu Hause einen Ofen haben oder die vom Land kommen, die können ja in der Regel auch ein Feuer machen im Ofen, aber draußen hast du ja nochmal ganz andere Bedingungen, ganz anderes Material, ganz andere Parameter, die da eine Rolle spielen und da habe ich auch schon den einen oder anderen gehabt, der dann arroganterweise zu mir hochgelächelt hat, als er da vor der Feuerstelle stand und hat versucht, sein Feuer anzumachen, wo ich gesagt habe, boah, das geht nicht. Und dann hat sich das tatsächlich nachher als richtig herausgestellt. Mhm. Es hat nicht funktioniert. Und dann ist natürlich der Moment ein bisschen doof.
Mhm. Ja, aber das ist ja der Lerneffekt, was ja auch wichtig ist. Oder? Weil wenn das Feuer nicht geht oder nicht entfacht werden kann, dann kann man lernen, denn so, wie man es dann probiert hat, geht es nicht. Und da muss man den Weg finden, wie es funktioniert. Und klar wissen wir das, weil wir halt ständig Feuer machen, Leute auch schulen, wie man Feuer macht, mit verschiedenen Hilfsmitteln. Aber es bleibt eine Herausforderung, denn das Feuer zu entfachen ist ja eine unglaubliche Kunst. Wir sind die einzigen Säugetiere auf diesem Planeten, die Feuer entfachen können. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Okay, spannend. Zum Abschluss noch drei Fragen.
Gerne.
Welches dieser Feueranzündhilf-Gadgets würdest du Eltern empfehlen, dass die das ihrem Kind vorführen?
Ein Funkenstahl, also sprich der Feuerstahl. Der Feuerstahl, denn erstens mal ist es ein sicheres Feuerentfachungsmittel, denn sie müssen wirklich wissen, wie es funktioniert. Das würde ich empfehlen, weil dann können sie lernen, ein Feuer vom Funke her zu entzünden. Ja.
Okay. Welches Gadget, was wir heute vorgestellt haben, würdest du unbedingt in ein Survival-Kit packen?
Auf jeden Fall auch wieder den Funkenstall, weil wir hatten das normale Feuerzeug heute nicht besprochen, aber ja, Funkenstall.
Okay. Welches dieser Gadgets würdest du einem Politiker empfehlen?
Also wenn ich das mit dem Stromschlag vorher von dir gehört habe, nee, einem Politiker würde ich ebenfalls den Funkenstall, ja, dass er lernt, was die Basis ausmacht und wie wichtig die Basis ist. Und die Basis ist das Volk.
Oh, das war jetzt tiefgehend, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also, dann herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben alles Wichtige gesagt. Es gäbe noch viele Gadgets, die wir euch vorstellen könnten, aber dafür reicht die Zeit nicht aus. Aber bleibt dran, weil wir werden auch noch in mittelfristiger oder langfristiger Zukunft uns mit improvisierten Anzündhilfen befassen. Und das wird ein spannendes Thema. Mhm. John, deine Abschlussworte für diese Podcast-Episode.
Man kann nie genug Feuer entfachen. Und es ist auch immer wieder, egal mit welcher Variante ihr Feuer macht, eine Fleißgeschichte im Sinne von Geduld. Ihr seid ja auch nicht mit dem Fahrrad aus eurer Mutti gefallen und konntet gleich Fahrrad fahren. Das heißt, alles am Anfang ist vielleicht ein bisschen tricky, ein bisschen schwer, ein bisschen mühsam, aber bleibt da dran, denn wenn ihr euch einmal mit dem Feuer wirklich tiefgehend befasst habt, dann werdet ihr auch wieder schätzen lernen, wie wichtig und wie elementar das Feuer ist. Und werdet wieder Mensch, denn ein Feuer zu entfachen macht uns aus. Und wenn ihr dann gemütlich in die Flammen schaut und ihr habt dieses Feuer unter Umständen sogar mit nicht herkömmlichen Mitteln entfacht, dann gibt es ein gutes Gefühl. Und das ist doch schön, wenn man sich glücklich in die Flammen der wunderschönen Glut gucken kann.
Da bin ich voll bei dir. Also in diesem Sinne, bis, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Busch Talkt. Bleibt gesund, geht raus und wir sagen in diesem Sinne, tschüss. Ciao.